Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Für die einen ist er ein Held der Menschlichkeit, für die anderen ein Krimineller, der ins Gefängnis gehört. Der frühere italienische Bürgermeister Mimmo Lucano spaltet mit seiner flüchtlingsfreundlichen Politik die Gemüter. Heute startet in Italien ein umstrittener, womöglich politisch motivierter Prozess gegen ihn. Unser erstes Thema. Die Wirtschaftskrise hat Portugal überwunden. Jetzt leidet das Land unter der Krise des Wohnungsmarktes. Mit einer Mietrechtsreform will der Staat nun für mehr bezahlbare Wohnungen sorgen. Auch dazu gleich mehr. Und wir starten unsere Serie über verklärte Helden und verurteilte Mörder, wie der Balkan heute mit Kriegsverbrechen umgeht. Als Modell für ein menschliches Europa bezeichneten Beobachter das, was Bürgermeister Mimmo Lucano aus seinem kleinen Dorf in Kalabrien gemacht hat. Weil Riace vom Aussterben bedroht war, siedelte Lucano mehrere hundert Migranten in der Gemeinde an. Sie bekamen eine Wohnung und Taschengeld und bewirtschafteten dafür verlassene Olivenhaine und Weinberge. Riace blühte auf, das Modell fand europaweit Beachtung. 2017 wurde der Bürgermeister mit dem renommierten Dresdner Friedenspreis ausgezeichnet. Doch im vergangenen Jahr, nachdem die Rechtspopulisten in Rom die Macht übernommen hatten, suspendierten die Behörden den Bürgermeister. Von finanziellen Unregelmäßigkeiten war die Rede. Ab heute muss sich Lucano nun vor Gericht verantworten. Tassilo Forchheimer über einen umstrittenen Prozess.
Kaum saß Matteo Salvini im vergangenen Jahr auf dem Sessel des italienischen Innenministers, ging es Mimmo Lucano an den Kragen. Das Modell Riace, das den Bürgermeister weltweit berühmt gemacht hatte, war dem Rechtsaußenpolitiker Salvini schon lange ein Dorn im Auge.
Mi sembra che ci siano parecchie irregolarità in quel presunto modello.
Er denke, es gebe da ziemlich viele Unregelmäßigkeiten in diesem sogenannten Modell, meinte der Minister und konnte seine Freude über die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Bürgermeister nicht verbergen. Mimmo Lucano wurde aus dem Amt entfernt, viele Migranten, die in Riace eine neue Heimat gefunden hatten, umgesiedelt. Seitdem ist unklar, wie der Fall am Ende ausgehen wird. Noch vor Beginn des eigentlichen Prozesses musste sich das oberste Gericht Italiens Mitte April zu dem Fall äußern, mit einer Entscheidung, die es dem Bürgermeister ermöglichte, zumindest für den Europawahlkampf in seinen Heimatort zurückzukehren. Danach war in der italienischen Presse zu lesen, dass von den Vorwürfen gegen Mimmo Lucano wohl kaum etwas übrig geblieben sei. Die Staatsanwaltschaft im kalabresischen Locri scheint jedoch fest entschlossen zu sein, ihre Hauptvorwürfe zur Anklage zu bringen. Der Ex-Bürgermeister und seine 26 Mitangeklagten werden sich aller Voraussicht nach wegen der Begünstigung von illegaler Einwanderung und wegen nicht regelkonformer Auftragsvergaben bei kommunalen Dienstleistungen zu verantworten haben. Der Hauptangeklagte ist froh, dass es nun endlich zur Verhandlung kommt. Ich glaube, alle Bürger können Fehler machen, deshalb sind die Ermittlungen gegen mich in Ordnung. Es wird der Prozess sein, der feststellt, ob ich unschuldig oder schuldig bin. Ganz konkret soll der ehemalige Bürgermeister bei der Schließung von Scheinehen geholfen haben, um abgelehnten Asylbewerbern den Verbleib in Italien zu ermöglichen. Darüber hinaus soll der Auftrag zur Müllentsorgung ohne reguläre Ausschreibung an eine Sozialkooperative übertragen worden sein. Dass der italienische Verfassungsgerichtshof dem Ex-Bürgermeister die vorübergehende Rückkehr in seine Gemeinde gestattet habe, müsse nicht bedeuten, dass die obersten italienischen Richter Mimmo Lucano und die anderen Angeklagten für unschuldig halten, heißt es hinter den Kulissen. Ganz sicher sei nur, dass keine Wiederholungsgefahr bestehe. Mimmo Lucano habe sein politisches Amt schließlich längst verloren und sein viel gefeiertes Modell Riace liege in Trümmern, sagte Lucano nach 8 Monaten im Exil.
Praktisch Riace
Das Modell Riace ist praktisch kaputt. Wie kann man das wieder aufbauen? Alle Personen sind weggeschickt worden, laut Gerichtsurteil zu Unrecht. Eine kleine Gemeinde ist zerstört worden. Wir haben keine Schule mehr, keinen multiethnischen Kindergarten. Alle Werkstätten sind geschlossen. Es bleibt praktisch nur noch die Stille, dieses Gespenst, das durch die Straßen streift, so wie früher. Diese Stille, dieses Gefühl der sozialen Resignation. Was dem einst so kämpferischen und selbstbewussten Politiker auch anzusehen war, Mimmo Locano wirkte irgendwie gebrochen, während sich sein Gegenspieler Matteo Salvini als Sieger fühlen darf, erst recht seit den Europawahlen. Zwei Gemeinden, die die Linken als Symbol gegen Salvini und die Lega ausgewählt haben, Riace und Lampedusa, haben die Lega zur stärksten Partei gemacht. Tatsächlich hat in Riace fast jeder dritte Wähler für Salvinis Lega gestimmt. Zu den Glanzzeiten von Mimmo Locano wäre das undenkbar gewesen. Wirkliche Klarheit in dem Fall wird es möglicherweise erst in einigen Jahren geben. Der nun beginnende Prozess ist lediglich die erste Instanz. Sehr wahrscheinlich werden sich danach noch zwei weitere Gerichte mit dem Fall beschäftigen müssen.
Gerichtsverfahren mit politischem Beigeschmack. Heute startet in Italien der Prozess gegen den früheren Bürgermeister von Riace, Mimmo Locano. Die portugiesische Wirtschaft läuft rund derzeit. Die Arbeitslosigkeit hat sich innerhalb weniger Jahre auf gut 6% halbiert. Der Tourismus boomt. Es fließt derzeit viel Geld ins Land. Auch durch das umstrittene Golden Visa Programm der portugiesischen Regierung, mit dem sich reiche Brasilianer, Chinesen oder auch Russen den Zutritt zum Schengen-Raum erkaufen. Die Folge dieser Entwicklungen? In den Ballungsgebieten Porto und Lissabon steigen die Mieten rasant. Immer mehr Portugiesen finden keine bezahlbare Wohnung mehr. Nun soll ein neues Wohngesetz Abhilfe schaffen und damit die Liberalisierung des Wohnungsmarktes durch die internationale Troika ein Stück weit zurückgedreht werden. Thilo Wagner über eine umstrittene Reform.
Vor dem Ministerium für Infrastruktur und Wohnungsbau in Lissabon haben sich rund 30 Demonstranten versammelt. Lautstark fordern sie ein Recht auf eine bezahlbare Wohnung, darunter auch eine ältere Frau, die seit 45 Jahren in einem bei Touristen beliebten Wohnviertel in der Lissabonner Innenstadt lebt. Sie sei arbeitslos, erzählt sie, und habe bisher knapp 200 Euro Miete bezahlt. Doch jetzt verlange ihre Vermieterin plötzlich 700 Euro und drohe mit der Zwangsräumung. Der Bürgerrechtsverein Stop Despejos hat den Protest vor dem Ministerium organisiert. Immer mehr Wohnungen würden in Ferienapartments umgewandelt, sagt die Aktivistin Rita Silva. Doch der Tourismusboom sei nur Teil eines allgemeinen Problems. Neben den Ferienwohnungen gibt es noch andere Faktoren, die die Wohnungsnot in Lissabon verschärfen. Die Regierung lädt mit goldenen Visa und Steuererleichterungen wohlhabende ausländische Bürger ein, hier eine Wohnung zu kaufen. Und dann gibt es noch die großen Investitionsfonds, die in den Immobilienmarkt investieren. Eine Wohnung wird deshalb immer mehr als Investitionsprojekt verstanden. Sie verliert dabei ihre soziale Funktion als ein Ort, wo die Menschen leben und ihr Zuhause finden. Und die Regierung unterstützt die Immobilienspekulation und vernachlässigt die Bürger. Die portugiesische Verfassung garantiert nicht nur das Recht auf eine angemessene Wohnung, sondern schreibt dem Staat eine Reihe von Pflichten vor. Vom Bau von Sozialwohnungen bis hin zur Schaffung eines sozialverträglichen Mietsystems. Doch die Realität sieht anders aus. Portugal ist eines der Länder in der EU mit dem niedrigsten Anteil an Sozialwohnungen. Nur 2% der Immobilien befindet sich in öffentlichem Besitz. Soziale Wohnungspolitik sah in Portugal allerdings schon mal anders aus. Früher subventionierte der Staat den Kauf von Eigentumswohnungen über Steuerentlastungen für die Bürger. Gleichzeitig existierte bis 2012 ein Mietgesetz, das eine Erhöhung der Mieten über Jahrzehnte hinweg untersagte. Die Folge: In Städten wie Lissabon oder Porto zerbröckelten die Altbauten, weil die Besitzer zu wenig in Instandhaltung investierten. Das Mietgesetz wurde während der Staatsschuldenkrise auch auf Druck der internationalen Geldgeber liberalisiert. Die sozialistische Parlamentsabgeordnete Elena Rosetta, die sich seit mehr als 40 Jahren mit Wohnungsbaupolitik in Portugal beschäftigt, hat nun eine Reform des Rahmenmietgesetzes auf den Weg gebracht. Es soll Ende dieser Woche im Parlament verabschiedet werden. Das Recht auf eine Wohnung steht zwar in der Verfassung, aber kein Bürger konnte dieses Recht wirklich vor einem Gericht einklagen. Deshalb brauchen wir das neue Rahmengesetz, um die Rechte der Bürger zu stärken und um ganz genau festzulegen, was der Staat tun muss und welche Instrumente er dafür nutzen kann. Unser Wohnungsbaubudget beträgt zurzeit 200 Millionen Euro. Fürs Gesundheitswesen geben wir 10 Milliarden aus. Das steht in keinem Verhältnis. Mit dem Gesetz verpflichten wir alle zukünftigen Regierungen, eine Wohnungsbaupolitik zu betreiben, die öffentlich ist und die das Parlament kontrollieren kann. Mit konkreten Vorschlägen hält sich das neue Rahmenmietgesetz zurück. Die Regierung hat jedoch parallel dazu ein Programm für Bürger mit mittleren Einkommen geschaffen, Vermieter, die ihre Wohnungen rund 20% unterhalb des letzten Mietpreises anbieten, müssen keine Einkommensteuer auf die Mieteinnahmen bezahlen. Den kleineren Linksparteien gingen die Vorschläge nicht weit genug. Sie forderten auch die Einstellung von Programmen wie das Goldene Visum, um die Immobilienspekulation zu stoppen. Dem neuen Rahmenmietgesetz werden die Parteien sehr wahrscheinlich dennoch die nötige Mehrheit geben.
Die Reform der Mietgesetze in Portugal, Thilo Wagner berichtete aus Lissabon. Das Haager UN-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien hat seine Arbeit getan. 161 Angeklagte, rund 11.000 Prozesstage und 6-mal die Höchststrafe lebenslang. In Zukunft wird die Aufarbeitung der Jugoslawienkriege vor Ort geschehen müssen. Gerichte in Sarajevo oder Belgrad werden sich damit befassen müssen. Doch die Stimmung in vielen Balkanstaaten ist derzeit nicht danach. Nationalisten geben wieder den Ton an. Kriegsverbrecher werden zum Teil als Helden verehrt. Wir werden das in dieser Woche aus mehreren Ländern erfahren. Den Anfang macht Kroatien, wo die kroatische Armee bereits 1995 mit 2 militärischen Großoffensiven gegen serbische Einheiten den Krieg beenden konnte. Kroatien ist bis heute stolz auf diese Schlachten. Das Schicksal der geflohenen serbischen Bevölkerung hat hingegen keinen Platz im offiziellen Geschichtsbild. Auch über hunderte getötete serbische Zivilisten wird geschwiegen. Dirk Auer über ein Geschichtsbild mit Schlagseite.
Es ist 9:30 Uhr morgens. Im Dorf Okučani, gut 2 Autostunden von Zagreb entfernt, wird die Flagge der Republik Kroatien gehisst. Auf dem Hauptplatz stehen auf einem Podest Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarović, einige Minister, Militärs und in der ersten Reihe die Veteranen des Krieges von damals. Viele von ihnen sitzen in Rollstühlen. Es ist der 24. Jahrestag der sogenannten Operation Blitz. Nur 31 Stunden hatte die Offensive der kroatischen Armee hier im Mai 1995 gedauert. 51 kroatische Soldaten kamen dabei ums Leben. Bei der Gedenkfeier in Okučani werden ihre Namen verlesen. Es folgt eine Schweigeminute, dann gibt es eine Kranzniederlegung. Zur gleichen Zeit, nur 200 Meter entfernt, stehen ein paar Dutzend Serbinnen und Serben vor der orthodoxen Kirche. Sie wollen der zivilen Opfer der Operation Blitz gedenken. Boris Milošević ist aus Zagreb angereist. Er ist Mitte 40 und sitzt seit 3 Jahren für die Partei der serbischen Minderheit im kroatischen Parlament.
Wir sind hier in der Kirche ein bisschen wie auf einer Insel. Um uns herum organisiert die Regierung eine große Zeremonie mit vielen Leuten und staatlichem Protokoll. Sie feiern die Militäroperation Blitz. Und ich verstehe auch die Bedeutung dieses Ereignisses für Kroatien. Aber das Problem ist, dass dabei niemand an die Opfer denkt.
Der Gedenkgottesdienst beginnt. Boris Milošević hält vor dem Betreten der Kirche kurz inne und bekreuzigt sich. 83 Zivilisten sind allein bei der Operation Blitz ums Leben gekommen. Und bis heute ist dafür niemand zur Verantwortung gezogen worden, klagt der junge Politiker. Weder vom Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Den Haag, noch von den kroatischen Gerichten.
Dabei hatte Kroatien während der EU-Beitrittsverhandlungen noch große Fortschritte gemacht bei der Aufarbeitung der Vergangenheit. In den 1990er Jahren gab es ja noch die Maxime, dass man selbst überhaupt keine Verbrechen begangen hat. Es sei schließlich ein reiner Verteidigungskrieg gewesen, den man geführt habe. Dabei ist man geblieben, bis das Internationale Kriegsverbrechertribunal in Den Haag darauf bestanden hat, auch die kroatischen Verbrechen vor Gericht zu bringen. Für die Öffentlichkeit war das zunächst nur sehr schwer zu akzeptieren. Es gab große Widerstände. Und die ersten Prozesse in Kroatien wurden von großen Demonstrationen begleitet. Aber das hat sich dann etwas beruhigt. Auch die Politiker haben damals gesagt, dass alle Verbrechen verfolgt werden müssen, ungeachtet der ethnischen Nationalität der Täter.
Doch dann ein doppelter Wendepunkt. 2013 wurde Kroatien Mitglied der EU. Der Reformdruck auch auf die Justiz war plötzlich weg. Dazu kam, dass das internationale Tribunal in Den Haag ein halbes Jahr zuvor das Urteil gegen Ante Gotovina und Mladen Markac aufgehoben hatte. In erster Instanz hatte das Gericht die beiden Generäle noch zu einer Haftstrafe von 24 Jahren verurteilt.
Und nach diesem Freispruch im Berufungsverfahren wurde praktisch ein Punkt gemacht. Das Urteil wurde nicht wahrgenommen als Freispruch von Gotovina und Markac, sondern als Freispruch für alle. Und damit wurde die ganze Frage ad acta gelegt, obwohl das Gericht in seinem Urteil ja gesagt hat, dass die Verbrechen stattgefunden haben.
Nach der Liturgie fährt die kleine Gemeinde in das Nachbardorf Medari. Um 6 Uhr morgens waren hier die kroatischen Soldaten eingefallen. Von den Bewohnern, die noch nicht geflohen waren, insgesamt 24 Zivilisten, überlebten nur 2 kleine Mädchen. Nur wenige Serben sind in die Region zurückgekehrt. Bis heute steht die orthodoxe Kirche zerschossen und zerbombt an der Hauptstraße. Die serbische Kirchgemeinde hat direkt gegenüber in einem alten Gebäude eine neue Heimat gefunden. Durch den Garten führt ein Schotterweg zu einem kleinen Denkmal.
Wir haben es vor 4 Jahren aufgestellt. Und jetzt versammeln wir uns hier jedes Jahr, um der Opfer zu gedenken. Über dieses Verbrechen spricht man nur wenig, besonders seit das internationale Tribunal in Den Haag seine Arbeit beendet hat.
Nach der Kranzniederlegung gibt es in dem kleinen Gemeindezentrum noch Kaffee, Schnaps und Kekse. Jetzt endlich ist für Boris Milosevic auch Zeit für politische Gespräche. Dass in Kroatien das Engagement bei der Verfolgung von Kriegsverbrechen stark nachgelassen hat, zumal wenn es um Verbrechen der eigenen Seite geht, das haben auch Nichtregierungsorganisationen immer wieder kritisiert. War die Schließung des Internationalen Tribunals in Den Haag also zu früh?
Definitiv ja. Ohne das Tribunal hätte es noch viel weniger Prozesse vor lokalen Gerichten gegeben. Denn es gab ja immer den Druck, wenn wir das hier nicht in Kroatien erledigen, dann übernimmt Den Haag. Und jetzt gibt es diesen Druck nicht mehr.
Dann macht sich Boris Milosevic wieder auf den Weg zurück nach Zagreb. Es hängt eben alles zusammen, sagt er. Wenn in Kroatien offiziell nur vom gerechten und sauberen vaterländischen Krieg die Rede sei, wenn Politiker selbst verurteilte Kriegsverbrecher in Schutz nehmen oder gar glorifizierten, wie könne man dann erwarten, dass die lokalen Gerichte ihre Arbeit tun?
Aber das ist leider die Krankheit im ganzen ehemaligen Jugoslawien. Verbrecher sind keine Verbrecher, sondern unsere Helden. Und die Opfer werden ignoriert.
Kroatien und das einseitige Gedenken an die Jugoslawien-Kriege, das war eine Reportage von Dirk Auer. Morgen blicken wir dann nach Serbien, wo viele verurteilte Kriegsverbrecher bis heute als Helden verehrt werden. Tag für Tag, gleich nach den Nachrichten mit Andreas Mein und dem Thema Antisemitismus als Ersatzreligion. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.